Hallo, liebe Menschen da draußen. Na, jetzt werdet ihr euch aber wundern, was ist hier denn los, kann ich euch sagen. Beziehungsweise vielleicht wundert ihr euch auch nicht, kommt ganz drauf an, wo ich euch erwischt habe. Na, jetzt wird's wieder kompliziert. Also, ich erkläre es ganz kurz. Falls ihr da draußen gerade im freien Feed zuhört vor eurem Handy oder Radio oder Fernseher oder was auch immer, dann werdet ihr euch wundern, weil dann wird diese kleine Folge hier wie aus dem Nichts erscheinen. Ich kann es euch erklären. Just heute, am Samstag, den 29. Februar, ist die neueste Ausgabe des monatlichen Newsletters von OKCOOL erschienen. OKCOOL gibt Bescheid. Das ist immer ein am Ende jeden Monats erscheinendes Sammelsurium von ganz unterschiedlichen Dingen, Kurzkritiken, Spielvorstellungen, Empfehlungen, Reviews, Kolumnen und Programmübersichten über das, was alles bei OKCOOL so passiert ist und passieren wird. Und jetzt, dieses Mal, anlässlich dieser neuesten Ausgabe vom 29. Februar, mir fällt gerade auf, es gibt gar keinen 29. Februar, mein Gott, vom 1. März, entschuldigt, vom 1. März, nein, das ist okay, das bleibt jetzt so. Also, anlässlich der Ausgabe vom 1. März habe ich mal was Neues ausprobiert, und zwar als ein Teil dieses Newsletters ein kleines Interview eingebaut, das ich geführt habe mit einem ganz tollen Menschen, dazu gleich mehr. Falls ihr den ganzen Newsletter lesen wollt, wo auch noch die ganzen anderen Kategorien drin stecken, dann nehmt das hier gerne als eine kleine Empfehlung, als einen kleinen Hinweis, dass es diesen Newsletter gibt. Gratis, frei lesbar für alle, die bei Steady ihre E-Mail-Adresse hinterlassen über ein Anmeldeformular. Keine Sorge, das wird nicht für irgendwelche komischen Zwecke benutzt. Und all jene, die OKCOOL bereits bei Steady unterstützen, die bekommen diesen Newsletter sowieso, weil die sind bereits im E-Mail-Verteiler drin. So, dieses Interview übrigens, auch das nur am Rande, funktioniert auch ganz ohne den Newsletter drumherum, aber es ist ein kleiner Hinweis darauf, dass es dieses Format gibt. So, und alle anderen, die den Newsletter gerade vor Augen haben und quasi im Text auf den Play-Button geklickt haben, ja, für die war das jetzt alles nichts Neues, tut mir leid, aber ich wusste nicht, wie ich diese kleine doppelte Information für euch verhindern kann. Naja, ab geht's zu diesem Gespräch, das ist ein ganz faszinierendes. Ich habe nämlich ein Spiel entdeckt dank des Entwicklers, der sich direkt an mich gewandt hat und gesagt hat, hey, hallo, mein Name ist Markus Neuert, ich bin in meiner Freizeit Spieleentwickler, schon seit vielen, vielen Jahren, und habe da jetzt ganz kürzlich was veröffentlicht, das ich dir gerne zeigen würde, lieber Domshot. Und dann habe ich mir das angeguckt und es stellt sich heraus, es ist tatsächlich interessant. Dead of Darkness, Tod der Dunkelheit, das ist das Spiel, das gemeint ist, erschien am 23. Januar 2025, gibt's aktuell nur auf Steam und ist eine pixelige Resident Evil 1 Hommage. Es geht also darum, in einer Art Survival-Horror-Spiel durch eine gigantisch große Villa zu laufen und, ich sag mal, ein übernatürliches Geheimnis zu lösen. Das Spiel ist in seiner Bildsprache und Geschichte, wie gesagt, stark an Resident Evil 1, den großen Klassiker, angelehnt, bringt aber auch was Eigenes mit. Es ist sehr viel goriger, also brutaler, als diese große Inspiration Resident Evil 1. Es gibt ganz viele explizite Momente, in denen Körper zerrissen werden, was mich bei dem Pixel-Look sehr überrascht hat und erstaunt hat. Es geht auch sehr viel mehr ins Übernatürliche, aber mehr will ich gar nicht verraten. Ich will nur sagen, ich habe dieses Spiel sehr genossen und mir dann gedacht, jetzt führe ich mal ein kleines Interview mit dem Entwickler außerhalb der normalen OKCOOL Trifft-Reihe als Bereicherung für den Newsletter und möchte euch an dieser Stelle dieses Spiel hier ein bisschen näher bringen und eben auch den Menschen, der dieses Spiel gemacht hat. Auf euch wartet ein rund halbstündiges Interview mit Markus, in dem wir über ihn sprechen als Entwickler, wie er überhaupt an die Spiele rankam, an die Spielentwicklung vielmehr. Und wie es hinter den Kulissen von Dead of Darkness so aussah. Man könnte sagen, es ist so eine Art OKCOOL Trifft-Folge light. So. Und nun fehlt mir das Budget für ein Streichorchester, um tolle, stimmungsvolle Gruselmusik einzubauen, die überleiten zu dem Interview. Deswegen intoniere ich das einfach ganz kurz selber. Und zwar Markus, ich habe mir Folgendes überlegt für die allererste Frage. Du kennst das bestimmt von Arbeitskontexten oder vielleicht auch nicht, aber dann zumindest mal im Film oder so gesehen. Und zwar den Frageball. Ich habe mir gedacht, dass ich dich bitten würde, dir mal vorzustellen, wir sitzen jetzt, also zu zweit, das ist ein bisschen unangenehm, aber wir sitzen zu zweit im Kreis und ich werfe dir diesen Ball zu und in dem Moment, wenn du den Ball fängst, musst du jetzt so eine Art Mini-Kurzvorstellung von dir selbst machen. Die Idee hinter diesem komischen Konstrukt, das ich hier gerade aufbaue, ist, ich bin neugierig zu erfahren, wenn du in einer Kurzvorstellungssituation bist, was du eigentlich von dir selbst sagen würdest. Deswegen Achtung, ich werfe ihn. Ich habe kein Budget für den Soundeffekt. Deswegen, du musst dir vorstellen, wie der Ball jetzt einfach geflogen kommt und los geht's.
Also ich würde sagen, ich bin Markus, ich bin 37 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder, zwei Jungs und habe angefangen vor ein paar Jahren mich ja hobbymäßig erstmal eigentlich mit Spielentwicklung zu beschäftigen. Komme auch ursprünglich aus dem Spielebereich, habe da lange Jahre Marketing gemacht und ja, habe mir jetzt den Traum selber so ein bisschen erfüllt, da in letzter Zeit selber was zu entwickeln und zu machen.
Fantastisch. Da hast du auch direkt einen Punkt berührt, den ich in meinen Vorbereitungen hier auf mein Papier rübergeworfen habe. Dann können wir direkt da mal anfangen. Du hast gesagt, vor einigen Jahren Einstieg in die Spielebranche gewagt, wenn ich es mir richtig notiert habe, 2013. Und zwar als Marketing- und Digital Sales Manager bei Dedelic, kennt man hier in Hamburg. Ich übersetze mal diesen Job, wenn ich es richtig verstehe, deine Arbeit war im Grunde dafür zu sorgen, dass die Menschen über die Spiele sprechen, die du im Namen von Dedelic betreut hast. Das waren, was ich nachgelesen habe, Goodbye Deponia, Memoria, Blackguards und Night of the Rabbit. Also durchaus Spiele aus dem Portfolio, die man kennt. Meine große Frage ist jetzt direkt mal zum Einstieg, wie kam es eigentlich zu diesem Job? Also wo sind wir 2013, als du diesen Sprung da zu Dedelic geschafft hast, ist ja auch eine große Adresse, dass du für dich selber offenbar beschlossen hattest, so, ich möchte in die Spielebranche. Also wie kam das eigentlich?
Also ursprünglich war das noch so, ich habe ja schon um 2000, als ich so 13, 14 Jahre alt war, hatte ich noch schon relativ viel mich damit beschäftigt, Spiele zu machen. Das war damals hauptsächlich hier über Sachen wie RPG Maker zum Beispiel, aber ich habe nie so richtig den Sprung damals geschafft, richtig mich mit Programmierung zu beschäftigen. Das war für mich damals immer so, war irgendwie nicht so interessant für mich, das zu machen. Und damals gab es ja auch noch nicht so viele Möglichkeiten wie heute, sich damit zu beschäftigen, da leichter reinzukommen. Und dann war das so im Laufe vom Studium, ich habe mich so relativ damals auch recht viel für Film und sowas alles interessiert, bin Kulturwissenschaft studiert und wie das so mit Geisteswissenschaften ist, man eiert mal so ein bisschen hin und her und guckt so, was mache ich denn später eigentlich beruflich, ich weiß es gar nicht so richtig und irgendwann dachte ich mir dann, es wäre ja schon irgendwie die Spielebranche, aber dann vielleicht irgendwie aus so einer anderen Perspektive und dann war es für mich halt so, dass ich mich so im PR- und Marketingbereich so ein bisschen umgeguckt hatte und ich hatte tatsächlich 2010 davor, während des Studiums, hatte ich schon ein Praktikum bei Dedelic gemacht, das war damals auch im Bereich Marketing und PR und als ich mit dem Studium durch war, habe ich dann quasi da nochmal angeklopft und gefragt, okay, wie sieht's aus, kann ich jetzt hier so voll einsteigen und so kam das dann quasi zustande.
Nachfrage dazu, dein Studio, den Namen und all das, den gibt's offiziell so seit 2022, aber wenn du so erzählst, könnte man ja eigentlich auch denken, Moment mal, warum hat er sich denn als Marketing- und Digital Sales-Mensch beworben? Warum hat er nicht, als er für sich entschlossen hat, ne, jetzt springe ich dann doch nach den Kulturwissenschaften in die Spielebranche, ich werde Solo-Entwickler. Also warum war das nicht damals schon so ein Moment, wo du gesagt hast, du, ich mache jetzt direkt Spiele?
Das war halt wirklich so ein bisschen... Ja, einerseits damals die Hürde, dass ich mich mit Programmierung nicht richtig beschäftigen wollte und allem, was da so dranhängt. Das war für mich damals so ein bisschen schwierig, dann das Ganze reinzukommen. Das war auch nicht so mein Mindset zum Zeitpunkt. Ich war eher so auf diesen kreativen Part immer so ein bisschen fokussiert. Und dann kam es so, dass man sich dachte, ja, wenn ich jetzt auch im Marketingbereich was mache, das ist ja sowas, was du dann später in anderen Bereichen noch weiter benutzen kannst. Ne? Also wenn du jetzt dann spielemäßig Vermarktung machst, das sind so Skills, die kannst du dann anderswo dann, auch wenn du die Branche dann wechselst, was dann irgendwann noch passiert ist, die kannst du dann entsprechend weiterverwenden und bin dann so in diese Richtung gegangen. Aber es ist dann halt schon so, dass man im Laufe der Jahre, es bleibt dann so ein bisschen hängen und es zieht dann wieder so ein bisschen dahin und irgendwann bin ich dann halt Ende 22 dann halt diesen Schritt dann final sozusagen gegangen.
Ja, wie war das so, wenn ich fragen darf, so kleine Nebenspur, als Marketing- und Digital Sales Manager bei Dedelic zu arbeiten, war es da so etwa so, wenn ich es richtig sehe, 1,5 Jahre oder so, danach ging es als CRM-Manager, wie ich es jetzt auch gelesen habe, im Grunde ähnlicher Aufgabenbereich zu Bigpoint. Wie war das so, in dieser Branche dann zu arbeiten? Ich stelle mir das auch, wenn du jetzt auch nicht als Entwickler da warst, durchaus wie einen richtig schönen Moment vor, wenn man so diesen Wunsch hat, in diese Spielebranche zu gehen. Und jetzt ist man da. War das so toll, wie ich es mir gerade vorstelle?
Ja, also jeder Arbeitgeber hat natürlich so seine Eigenheiten und da muss man dann gucken, wie man damit zurechtkommt. Aber grundsätzlich da erstmal reinzukommen, dieses Netzwerk, was sich dann halt so auftut, ne, das ist dann natürlich schon, es geht auch sehr schnell tatsächlich, es ging damals tatsächlich sehr schnell. Das waren gerade in dieser Position, die ich hatte, da war es so als Sales Manager, ich habe im Prinzip alle Accounts, die wir damals hatten, betreut, außer Steam und ich glaube außer GOG. Ansonsten hatte ich alle anderen Accounts bei mir. Und damals war es ja noch so mit, da gab es ja noch Uplay und EA Origin und was es da nicht alles gab. Und da hat man relativ schnell dann auch zu den anderen Unternehmen durch diese Sales Bubble so ein bisschen Kontakte aufgenommen, war dann relativ schnell auf so Veranstaltungen wie der Gamescom, hat sich da viel connected. Das war schon so für sich genommen, teilweise zwar natürlich stressig, weil sehr viel Input auf einmal kam, aber war halt dahingehend dann schon irgendwie spannend halt da reinzukommen, das Ganze. Aber irgendwann war es dann halt auch so, mich hat dann auch dieser Online-Bereich vermehrt interessiert, was ich damals da gemacht habe. Das war halt wirklich diese Betreuung von diesen Partnern und halt so eher so klassische Marketingaktivitäten, damals zum damaligen Zeitpunkt noch relativ viel Print. Und dann hat es mich halt in diesen Online-Bereich eher so reingezogen und deswegen dann irgendwann dieser Sprung dann zu Bigpoint, dass man dann da sozusagen im CRM-Bereich, das war damals Fokus E-Mail-Marketing zum Beispiel und noch andere Sachen, dass man da sozusagen noch diese andere Seite vom Marketing dann kennenlernen konnte.
Die Karriere nach Bigpoint führte raus aus der Spielebranche, wenn ich das hier richtig so auf meinem Zettel notiert habe. Du hattest im Vorgespräch in unserem Chat vor diesem Zusammenfinden, hattest du schon gesagt, so ja, jetzt wenig Interesse über den aktuellen Job so richtig zu sprechen, der sich jetzt nicht in der Spielebranche selbst abspielt. Zum einen, ich frage einfach mal so, was kannst du denn verraten, womit fühlst du dich wohl? Und vor allem auch zum anderen, weil die Leute werden sich das auch fragen und ich ehrlich gesagt auch, warum bist du nicht in der Spielebranche geblieben? Also war das dann doch zu unstet? War es dann doch irgendwie, dass du dir gedacht hast, so, ja, es ist alles dann doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Was sind die Gründe dafür?
Das hat auch von, also im Prinzip das, was ich im jetzigen Club mache, ist so eine Fortführung von dem, was ich damals bei Bigpoint gemacht hatte. Also es war dann relativ viel im E-Mail-Marketing-Bereich, das war tatsächlich so da, dass da die ersten Berührungspunkte hinsichtlich Programmierung dann tatsächlich kam. Also es fing so an mit eher so simpleren SQL-Abfragen, dann hier und da vielleicht mal ein Python-Script mal bearbeiten, was man irgendwo benötigt. Und das war aber damals beim Job dann so, dass es relativ schnell an so eine Grenze kam und dass man diese Skills dann nicht weiter ausbauen konnte und skalieren konnte. Es gab dann durch verschiedene Kontakte die Möglichkeit, dann halt den Job zu wechseln und ein anderes Unternehmen in der Modebranche dann rüber zu wechseln, wo dann auch Kollegen von mir gearbeitet hatten, die damals noch bei Bigpoint waren, die mittlerweile auch dort angekommen waren, wo es dann hieß, okay, das, was du jetzt machst, das brauchen wir hier auch nur mal 10. Und wenn du entsprechend dann rüberkommst, dann kannst du hier diese ganzen Fähigkeiten ausbauen. Und deswegen bin ich dann irgendwann rüber und habe dann mich auch mit solchen Sachen wie Datenmodelle aufsetzen beschäftigt. Also es wurde dann halt relativ deutlich. Und das sind auch tatsächlich, muss ich jetzt auch sagen, wenn ich das nicht gemacht hätte, also wenn ich nicht so über diesen soften Weg, weil SQL ist jetzt hier nicht wirklich programmieren, aber über diesen soften Weg, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, wenn ich da nicht eingestiegen wäre, dann glaube ich, hätte ich niemals diesen Sprung in die Spieleentwicklung dann wirklich gemacht, dass ich dann sage, okay, pass auf, ich setze mich jetzt hin und ich lerne das jetzt, damit ich das dann auch entsprechend umsetzen kann, wie ich das machen möchte.
Das ist ja faszinierend. Das bedeutet dann Dead of Darkness, das Spiel, über das wir da heute sprechen, dein Erstlingswerk ja auch, zumindest dein erstes kommerzielles Erstlingswerk, das ist dann entstanden als ein, und korrigier mich da bitte, wenn ich was Falsches sage, Feierabendprojekt eigentlich, ne? Hauptjob und dann, wow, okay. Das bedeutet, das war dann etwa so 3 Jahre in Entwicklung oder gab es da vorher noch ein anderes Projekt?
Nee, also ich habe da, glaube ich, Ende 2020 erstmal so
Wow.
angefangen, dran zu arbeiten. Damals relativ viel konzeptionell und ich habe das tatsächlich in der ersten Phase, hatte ich das auch noch versucht, in einer RPG-Maker-Engine umzusetzen, aber es war halt relativ schnell klar, das funktioniert nicht. Einerseits nicht das, was ich vor Performance hat nicht funktioniert. Also es gab super viele Hürden, sodass du irgendwann dachtest, okay, ich mache das jetzt richtig. Und ich glaube, das war dann um Ende 2022, wo ich dann halt die Engine gewechselt hatte. Und dann richtig, also das war dann in dem Fall dann, erstmal hatte ich es mit Unity versucht, bin da nicht so richtig warm mit geworden, hab's dann in GameMaker umgesetzt, wo ich mich so 2D-mäßig ein bisschen besser gefühlt hatte und hab dann da dann losgelegt und ab 2022 dann erstmal alles nachgebaut, was ich bis dann hatte
Krass.
und auch all das verbessert, was mir halt nicht so gefallen hatte und dann jetzt Ende Januar 25 dann veröffentlicht.
Krass. Kannst du so ganz grob skizzieren, also wie kann ich mir das vorstellen? Du kommst dann von deinem Dayjob nach Hause in diesen knapp 3 Jahren da und dann gibt's Abendessen und dann irgendwie den Kindern nochmal Hallo sagen und dann sagst du so, und jetzt schön bis 2 Uhr nachts Entwicklung. Also wie funktioniert das in einem Tag, der ja auch für dich nur 24 Stunden hat?
Also es verlagert sich relativ viel aufs Wochenende, muss man sagen, weil
Ah.
gerade mit Kindern ist ja auch so, am Wochenende bist du jetzt ja nicht mehr so viel unterwegs, wie es vielleicht vorher mal gewesen ist. Das heißt, du hast den Samstagabend, den Sonntagabend, Freitagabend ein bisschen mehr Zeit dafür und unter der Woche halt immer so ein bisschen, je nachdem, wie es so im Job tagsüber so lief. Also ich hatte ja doch den Vorteil, oder was heißt der Vorteil, wie alle, durch Corona, dass man dann dann eine Zeit lang auch von zu Hause aus gearbeitet hat. Das heißt, der ganze Fahrtweg und so, das fiel alles weg. Das heißt, es war so ein bisschen Pluszeit, die man hatte, um sich ein bisschen damit mehr zu beschäftigen. Mhm. Und dann so was ging unter der Woche gemacht, aber viel halt am Wochenende immer, ne, dass man sich dann da so. Und es ist auch so, also zumindest war es bei mir so, man macht sich zwar mal so einen schönen Plan, wie das alles laufen soll, wie man seine Ressourcen so einteilt und das läuft doch immer alles ganz gut, bis man dann irgendwann auf diese Zielgerade kommt und man dann halt feststellt, oh, okay, ist noch relativ viel zu tun. Und ich glaube, die härteste Zeit war jetzt der November letztes Jahr, wo ich ein paar Beta-Tester mir über Social Media zusammengesucht hatte, die mit mir dann das Spiel getestet hatten. Und also der ganze Monat war ein reiner Fiebertraum, muss ich sagen. Also das irgendwie dann da durchzukriegen und die ganzen Bugs zu beheben und sowas alles so in Alleinregie und teilweise auch so komplett Situationen gab, wo man überhaupt nicht weiter wusste, was jetzt da tatsächlich schiefgelaufen ist. Das war intensiv, aber umso besser ist es dann, wenn man es dann hinter sich hat und dann sieht, dass es jetzt stabil läuft.
Ja, es ist ja leider oft so, dass bei Projekten dieser Art dann gerade die Schlussphase nochmal besonders anstrengend und energieraubend ist. Wie würdest du denn diese Jahre davor beschreiben, so in der Rückschau? Würdest du sagen, das war entspanntes Spielentwickeln, so ne, in der Freizeit, am Wochenende und mal unter der Woche, wenn es passt? Oder ist es dann doch so, dass man da immer dieses Projekt im Hinterkopf hat, bei dem man denkt, okay, ich könnte jetzt eigentlich dran weiterarbeiten?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich jeder, der glaube ich selbstständig ist, sondern noch jeder, der irgendwie kreativ schaffen, das hat das, glaube ich, dass es eigentlich so permanent eigentlich mitschwingt. Also egal, wo du bist, irgendwie so zum halben Gedanken bist du immer irgendwie bei deinem Projekt und denkst über irgendwas nach, was du noch machen willst, irgendeine Idee, die du hast oder sowas. Kannst wahrscheinlich auch keinen Film so richtig gucken, ohne irgendwie eine Idee zu haben. Hey, das finde ich jetzt irgendwie cool, dass das so und so gelöst ist. Also es schwingt immer so ein bisschen mit, aber es war jetzt nie störend oder so. Also ich jetzt dachte, boah, ich will jetzt endlich mal davon abschalten. Ich hatte für mich eh immer so gesagt, okay, ich möchte versuchen, wie keine Zero Days drinne zu haben. Mhm. Das heißt, ich will jeden Tag zumindest ein kleines Stück Fortschritt machen. Das heißt, dass ich jetzt irgendwie aufwendig viel zu tun hatte, dass ich wenigstens eine Zeile Code schreibe und ich mache eine Animation oder sowas fertig. Irgendeine Kleinigkeit und das reicht mir dann schon, dass ich irgendwie am Ball bleibe und nicht irgendwie den Anschluss am Projekt verliere, weil es gab echt so Phasen, wo auch der Hauptberuf dann natürlich dann super geschlaucht hat, wo man dann sagt, boah, jetzt geht echt nicht viel, ich versuche jetzt hier so ein paar Kleinigkeiten zu machen. Aber ansonsten war es halt lange Zeit so, dass man sagt, okay, pass auf, diese Woche beschäftige ich mich mit dem Menü und die nächste Woche das Speichersystem und so. Und das konnte man sich allerdings relativ ganz gut aufteilen. Nur am Ende dann halt, wenn dann alles zusammenkommt, und gerade wenn man natürlich dann auch entwicklungsseitig unerfahren ist, was ja bei mir jetzt so war, man weiß zwar, okay, man kennt diese Crunch-Szenarien, man weiß, okay, am Ende wird es extrem intensiv und man versucht, das so gut wie möglich zu planen. Aber ich habe für mich jetzt mitgenommen, wenn ich das nochmal plane, dann rechne ich alles, was ich schon großzügig plane, mal zwei. Mhm. Und ich glaube, dann habe ich, glaube ich, einen ganz guten Rhythmus da irgendwie drin, um da durchzukommen.
Apropos rechnen, wenn ich fragen darf, wie hast du das eigentlich alles finanziert? Waren da irgendwie Fördergelder mit im Spiel, wortwörtlich? Oder ist das aus der privaten Tasche alles passiert?
Nee, das ist tatsächlich alles aus der privaten Kasse.
Wahnsinn. Also, das ist krass, weil das, um das doch kurz zu erklären, warum ich Wahnsinn sage, weil das Spiel, also nicht nur, dass es halt so lange, ne, auch entwickelt wurde, sondern auch, das ist ja auch vertont. Das heißt, die Leute mussten wahrscheinlich nämlich an auch bezahlt werden.
Wobei das Vertonte, dass ich habe ja einen Publisher, also East Ala Soft, publisht das allerdings für Konsolen. Also das heißt, ich mache die ganze PC-Entwicklung, mache ich alleine und habe auch da alles finanziert. Das Einzige, was die halt übernommen haben, das war halt auch relativ zentral, um dann einen Deal zu machen, war halt, dass wir gesagt haben, okay, die übernehmen jetzt sozusagen das Casting und auch die Kosten dann für die Vertonung.
Okay.
Genau, der Rest aber halt dann die ganzen Animationen, Grafiken, was da so alles ist, das war dann halt bei mir.
Spannend. Die Zusammenarbeit mit dem Publisher, wie hast du die so empfunden? Weil da gibt's ja auch ganz unterschiedliche Dynamiken, ne? Da gibt's Leute, die sind einfach froh, dass sie dann jetzt einen haben und nehmen auch in Kauf, wenn er sich meldet, also der Publisher, und sagt so, du, wir müssen noch folgende Dinge ändern. Oder war das so eine komplette, also wie sagt man denn, freie Entwicklung und die haben nur gesagt, du, wäre aber noch schön, wenn die Figuren auch sprechen würden, wir kümmern uns drum. Wie lief das so ab?
Also das lief erstmal auf meiner Seite ein bisschen peinlicher, weil die hatten mich tatsächlich direkt angeschrieben. Ich glaube, das war damals auf Twitter und ich habe diese Nachricht halt nicht gesehen, weil bei Twitter es geht ja ein Filter. Und da habe ich zwei Monate später, sehe ich die Nachricht, wo die gesagt haben, ey, wir würden das irgendwie gerne uns mit beschäftigen, ob wir das irgendwie auf Konsole bringen. Oh, scheiße. Dann erstmal noch geantwortet. War dann aber tatsächlich erst gut. Es ging auch, es war bei uns in dem Fall dann auch so, dass wir auf sowohl was so die Idee für das Projekt und so weiter angeht, dass wir da auf einer Spur waren. Deswegen war das alles super entspannt. Und auch als das Casting selbst dann lief, das war einfach alles, also ich kann mich darüber nichts beklagen. Gut, man muss dazu sagen, die Portierungsarbeiten laufen jetzt gerade noch, also Gott bewahre, ich hoffe, es kommt jetzt nicht noch irgendwas oder so. Bis jetzt ist es halt super entspannt eigentlich an der ganzen Geschichte und ja, macht halt
cool.
Spaß.
cool. Dann mal zu dem Spiel selbst. Ich habe es ja in der Anmoderation vor diesem Interview schon ein bisschen beschrieben, wie man sich das vorstellen kann. Ein Horror-Survival-Action-Adventure, das ganz stark inspiriert ist und also erkennbar von Resident Evil 1, das ich vor einigen Monaten zum allerersten Mal gespielt und nachgeholt habe, hier bei OkCool holt nach. Und deswegen ist es auch deswegen so augenscheinlich gewesen. Jetzt muss ich mal fragen, warum gibt's eigentlich dieses Spiel? Also jetzt nicht Resident Evil, sondern deines. Also hast du irgendwann mal Resident Evil 1 gespielt und gesagt so, okay, Leute, ich das ist so inspirierend, ich mache auch sowas Ähnliches, aber was Eigenes? Oder bist du großer Horrorfan oder ganz was anderes? Also warum gibt's dieses Spiel so, wie es ist?
Tatsächlich, Resident Evil 1 ist für mich halt ein, also aus der Kindheit raus noch so eins von diesen, ich sag mal, einschneidenden Spielerlebnissen. Ja, ich weiß noch, das war damals noch so, Schulfreunde haben davon erzählt und damals, ich glaube, 5. Klasse oder 6. Klasse war noch, wenn man zum ersten Mal davon gehört hatte. Und natürlich immer auch so unvollständige Informationen, ne, von wegen Herrenhaus in der großen Stadt, du kannst alles gleichzeitig kunden, wurde immer ganz viel vermischt und so. Und irgendwann aber war ich in der Situation, dass ich das dann spielen konnte. Viel zu jung, muss man dazu auch noch sagen. Wahrscheinlich wie viele, die es damals gespielt hatten. Und das ist aber tatsächlich so ein Spiel gewesen, was mich tatsächlich auch bis heute, gerade der erste Teil speziell noch, und ich meine auch wirklich den ersten auf der PlayStation, das Remake ist auch super, aber das erste ganz besonders, das ist halt bis heute noch so bei mir hängen geblieben. Und ich weiß noch, die Idee auch, diese Spiele zu machen. Also ich hatte schon von der Story her, also ich habe, wie gesagt, damals um 2000 ja schon so ein paar Horrorspiele auf dem RPG-Maker gemacht. Das war immer schon damals so ein bisschen mein Fable. Aber so eine Story zu machen wie jetzt diese, mit einem Herrenhaus, mit einer abgelegenen Insel, mit einer Familie, mit so merkwürdigen Geheimnissen, das hatte ich schon so, seit ich damals sowas gespielt hatte wie Undying, zum Beispiel von Clive Barker, das PC-Schloss damals rauskam. Also dass ich irgendwie sowas machen wollte, war schon immer klar. Aber dieser Punkt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich möchte Spiele machen, das war echt, als ich auf dem Dachboden bei uns dann war und mal hier aufgeräumt hatte und dann damals noch die PlayStation 1 rausgekramt hatte, ich mir, komm, ich mache jetzt mal Resident Evil 1 rein, mal gucken, ob das noch alles funktioniert, wie das noch lädt und sowas alles. Und dann habe ich angefangen zu spielen und dann war ich irgendwie mir nichts, dir nichts, bevor ich ausmachen konnte, war ich dann schon im Gästehaus, was ja quasi schon so das erste Drittel vom Spiel dann eigentlich ist. Und dann dachte ich mir so, warum ist es eigentlich so, dass diese Spiele, genauso wie diese, mit diesem relativ vielen Backtracking und diesem Item-Management, das ist ja super soft geworden heutzutage. Es gibt es ja eigentlich in wenigen Spielen, ist immer noch latent drin, aber nicht mehr so wie damals. Und dachte mir, irgendwie würde ich gerne mal wieder was spielen, was wirklich genauso ist und was mir auch dieses Gefühl damals gibt aus der Kindheit irgendwie, dieses auch mal drauf, es war für mich auch immer so eher so vom Adventure gerade hier so ein bisschen eher so Indiana Jones mit diesem Herrenhaus, mit diesen Räumen, mit diesen Fallen, dass alles nicht so richtig Sinn ergibt, wie es aufgebaut ist. Das hat mich damals nie gestört, bis heute tatsächlich auch nicht, und dachte mir, okay, vielleicht mal irgendwie sowas machen, aber dann halt mit so einem anderen Story-Touch irgendwie, was mich halt mehr interessiert, in welche Richtung ich gehen will. Und so kam das dann alles nach und nach irgendwie zusammen.
Das Spiel hat ja auch viel mehr als Resident Evil 1 noch so Gore und fast schon so Slasher-Einschläge von dem, was ich bisher schon bei meinem eigenen Spiel entdecken durfte. Woher kommt das? Also ist das eine Horrorfilm vielleicht Leidenschaft von dir oder ergab sich das ganz natürlich quasi am Storyboard oder wie kann ich mir das vorstellen?
Du meinst jetzt diese ganzen, die Todesanimation
und was? Ja, genau, und auch überhaupt, also dass man immer mal wieder im Grunde durch so eine Blutlache durchgeht und sich fragt, was ist denn hier los? Das ist ja schon nochmal ein eigener Touch, finde ich.
Ja, ich bin eh großer Horrorfilm-Fan und sowas, deswegen kam das auf jeden Fall, ich habe so ein bisschen Cosmic Horror ja auch drin in dem Ganzen, so Körperhorror, so jetzt. Also eine große Inspiration auch so für die Geschichte an sich und auch für den ganzen Vibe war halt hier Fürsten der Dunkelheit von John Carpenter. Also eher so, sind etwas unbekanntere Filme, aber einfach so vom Wesen her, dass da relativ viele Lücken in der Handlung sind, die man selber füllen muss und alles so ein bisschen surreal und da kam das so ein bisschen her. Und für den Gore, das war einfach so, das war wahrscheinlich so die dunkle Seite in mir, die dann einfach mit all dem, was ich da die letzten Jahre so geguckt habe, dann durchgekommen ist.
Hast du beim Entwickeln oder wie bewusst und präsent war dir beim Entwickeln so vielleicht diese mögliche Sorge, am Ende ein Spiel zu machen, das zwar deines ist, aber zu nahe an einem Resident Evil 1 zum Beispiel dran sein könnte, sodass die Leute womöglich am Ende sagen im Steam-Rezensionskommentarbereich, naja, da kann ich auch Resident Evil 1 schreiben, spielen. Also war das eine Sorge, die präsent war? Hast du dann ganz bewusst versucht, dagegen zu steuern oder hast du wirklich so nach Bauchgefühl entwickelt und gesagt, nö, ich mach einfach, was ich gerne selbst spielen wollen würde?
Es ist tatsächlich eher Letzteres gewesen. Also krass. Ich denke, man kann sich immer wegen so vielen, also gerade wenn du auch so eine lange Entwicklungszeit hast, also es gab auch ganz viele andere Indie-Spiele, Die sind so kleine Bauschnitte irgendwie, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, ne? Aber das einige Sachen am Ende des Spiels, die da passieren, das sind Themen, die ich dann auch in Spielen gesehen habe, die dann 23 oder so rausgekommen sind. Und man kann sich ultra wahnsinnig machen, dass man wie die ganze Zeit das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt hier irgendwie abgeschrieben oder das könnte so und so wahrgenommen werden. Das war einfach so ein Spiel, wo ich dachte, okay, da habe ich Lust, das zu machen, da hätte ich auch Lust, das zu spielen. Und es gibt auch ein paar Punkte, wo mir wichtig war, dass es sich da ein bisschen unterscheidet. Das war dann eher abseits vom Gameplay-Loop, sondern eher dann sowas was Handlung und Exploration und so weiter angeht. Und grundsätzlich dachte ich mir, ich will mich jetzt nicht selber irgendwie in so einen Käfig sperren, dass ich sage, es muss jetzt unbedingt das und das haben, damit es irgendwie da heraussticht, sondern einfach, gerade wenn man alleine ist und sich für alles halt irgendwie motivieren muss, dann muss man halt irgendwie bei dieser ersten Vision bleiben. Und ich habe es einfach so gemacht, wie es sich für mich gut angefühlt hat.
Ja. Gibt's was in der Rückschau? Jetzt ist das Spiel ja draußen, wo du sagst so, Mensch, hätte ich das mal anders gemacht? Oder ach, da bin ich falsch abgebogen oder nicht so abgebogen, wie ich es mir gerne vorgestellt hätte. Gibt's da was?
Zwei Sachen.
Ach.
Das eine ist, man wird es, wenn man das Spiel spielt, merkt man es, dass im späteren Verlauf des Spiels die Fülle an Dokumenten, die man findet, immer mehr wird, weil ich halt immer besorgt war, dass ich die so platziere, dass man nicht zu viel vorwegnimmt und spoilert. Und mittlerweile, auch wenn ich dann ab und zu ein Let's Play gucke und dann sehe, wie die Leute dann da durch den Raum laufen, da sind vier Dokumente und die kommen aus dem Lesen nicht mehr raus. Ich denke, oh Scheiße, das hättest du vielleicht irgendwie anders machen sollen, irgendwie, aber ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wie. Man hätte es alles so ein bisschen anders dann strukturieren müssen. Das ist so das. Und das andere, aber das war tatsächlich dann dem Budget geschuldet. Das war halt, ich bin halt mit sehr vielen Bosskämpfen nicht so wirklich happy, weil ich mir denke, ich hatte immer große Ideen, wie man das machen kann. Und dann habe ich dann die Bosskämpfe speziell, da hatte ich auch eine Hilfe von einem Sprite-Artist, der mir das gemacht hatte. Und da habe ich ihm die Ideen geschildert und gesagt, pass auf, so und so stelle ich mir das vor. Und habe halt dann den Preis gesehen und habe gesagt, okay, brauchen wir ein Viertel. Mal gucken, was wir alles rausnehmen können. Und deswegen, es gibt einige, die so ein bisschen, ich sag mal, lahm sind jetzt im Endeffekt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, sowas, wenn man jetzt nochmal mit mehr Budget rangehen würde, wäre das, glaube ich, am ehesten was ich nochmal anders gemacht hätte, dass man dann nochmal zurück ans Reißbrett geht und nochmal.
Jetzt mal komplett aus Neugier gesprochen und da musst du auch nicht, also so konkret, wie du werden möchtest und kannst. Was kostet sowas? Also wenn du zu so einem Sprite-Artist sagst, und jetzt weiß ich gar nicht, was war da so quasi dein Wunsch? So ganz grobe, was hast du dir gewünscht? Und was hat er oder sie dann gesagt, das würde dich kosten? Weil ich habe dir ehrlich gesagt, jetzt gerade auch bei so einem Projekt gar keine Ahnung davon, von welchen Preisen wir hier reden.
Das ist tatsächlich, also die Bandbreite ist halt
Ja.
riesig, auch je nachdem, wo du das machst. Also ob du jetzt jemanden hast, der in Deutschland sitzt und hier Preise verlangt, oder ich habe zum
Ja.
Beispiel mit jemandem gearbeitet, der Concept Artist von mir, der hat die Monster, halt so Concept Art für die Monster gemacht. Und ich hatte halt, dadurch, dass es Budget so niedrig war, habe ich halt ewig gesucht nach jemandem, der das machen kann, und ich konnte mir halt nichts so richtig leisten von dem, was ich mir da vorgenommen hatte. Und ich habe dann tatsächlich einen jemanden bei Fiverr gefunden, der zum
Ja.
damaligen Zeitpunkt auch zum Beispiel gar kein Concept Art gemacht hat. Der hat einfach nur hyperbrutale Heavy Metal Band Shirts gemacht. Und dann habe ich das gesehen, dachte mir, ja Mensch, aber vom Stil her passt das ja. Sag ich, ey, kannst du dir vorstellen, auch Concept Art zu machen? Ja, ich kann es mal ausprobieren. So, ja, okay, komm, dann hier einfach nur eine Beschreibung rübergejagt. Und das war dann relativ günstig, dann, dass man einfach nur so ein Sketch bekommen hat. Und
Ja.
dann, ja, okay, das sieht gut aus. Dann vielleicht jetzt noch irgendwie Farbe. Ja, kostet irgendwie das und das extra. Ja, okay. Und so ist das dann so entstanden. Und das war halt auch bei. Der Soundtrack war letztendlich genauso. Ich habe ewig nach einem Komponisten gesucht und dachte mir bei den Preisen so, weiß ich nicht, 100, 150 € oder
Ja,
Dollar
ja.
pro Minute, das geht nicht. Und da habe ich dann irgendwann in Reddit jemanden gefunden, der selber vor 2 Monaten zu dem Zeitpunkt schon irgendwo reingepostet hatte, ey, hat irgendjemand ein Survival-Horror-Spiel? Ich würde gerne Soundtrack dafür machen, aber irgendwie, und dann null Kommentare. Ich sag so, ja, also ich, ne, also ich hätte da was. Und so ist es dann
Fantastisch.
so zusammen. Also tatsächlich die Crew am Ende, wenn man die ganzen Leute sich anguckt, die da auch mitgewirkt hatten, die teilweise dann auch mitgetestet hatten, am Ende im Beta-Test, das waren halt alles Menschen, die auch selber so am Anfang waren und noch nicht so wirklich was vorzuweisen hatten. Und wir haben uns dann so zusammengerauft an den Stellen, wo wir zusammengearbeitet hatten, und haben das dann so auf die Straße bekommen.
Ja, fantastisch. Bei Musik kann ich auch nur aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, das ist sehr schnell, sehr teuer. Ich hatte bei Onkel Cool ganz lange in der ersten, sage ich mal, Generation des Intro-Tracks von Onkel Cool trifft am Sonntag einfach nur einen Aufzug, der irgendwo hochfährt, sich eine Tür öffnet und das war's. Und das habe ich mir selber zusammengeklickt mit so Free-to-Use-Soundfiles. Dann dachte ich mir irgendwann, ich glaube nach 2 Jahren oder so, okay, ist schon cool, aber ich hätte gern irgendwas Melodischeres als Thema. Und dann bin ich da auch in meinem Umfeld, so aus der Spielebranche, zu Leuten gegangen, die professionell Soundtracks machen, hab denen gesagt, okay, ich bräuchte so, naja, das sind dann vielleicht so 8 Sekunden oder was, und hab denen auch ganz konkret beschrieben, wie ich mir das vorstelle. Und dann kamen die Kostenvoranschläge zurück und dachte ich mir, Okay, vielleicht mache ich es doch selber. Also das war wirklich, die können das ja alle ganz toll und um Gottes Willen, das ist ja auch alles berechtigt, aber ich habe es unterschätzt, wie teuer das ist. Und dann ist das jetzige Ergebnis auch wieder selbst zusammengeklickt mit allen legalen Möglichkeiten, die ich so habe. Naja.
Ja, das ist schwierig manchmal.
Das ist wirklich so. Ja, apropos Geld, das Spiel kostet 15,49 €. Man kann es erwerben. Es kommt laut Steam-Community auch, und jetzt zitiere ich schon, sehr positiv an. Steht jetzt bei ein bisschen mehr als 120 Reviews. Erschien Ende Januar, also auch noch recht frisch, einen Monat her jetzt. Wie zufrieden bist du denn? Also sowohl was das Feedback der Leute angeht, als auch, wenn du es, soweit du es verraten kannst, kommerziell. Ist das ein gelungenes Projekt in den Hinsichten?
Ja, bis jetzt tatsächlich. Also ich hatte gesagt, war sehr Spaß mit dem Ganzen und ich werde jetzt auch wenn es so weiterläuft wie jetzt gerade, glaube ich, auch in den nächsten 2 bis 3 Wochen, denke ich mal, auch dann Break-Even gehen mit dem, was cool. Ich ausgegeben habe. Also das ist schon wirklich gut. Und jetzt ansonsten, ich möchte das ja auf jeden Fall weiterführen. Die Geschichte, wenn man das durchgespielt hat, dann sieht man ja, es gibt ja ein paar Sachen, die davor noch stattfinden und ein paar danach. Und ich möchte schon gerne fortführen. Und jetzt halt ist halt spannend zu sehen, okay, wie performt es jetzt dann weiterhin? Also auch wenn jetzt dann vielleicht die ersten Sales kommen, wenn die Konsolenversionen rauskommen, um dann zu gucken, okay, was ist denn jetzt das realistische Budget, was ich dann halt für eine Fortsetzung dann eventuell hätte. Aber ansonsten tatsächlich auch die Kritiken in der Presse und so. Ich war schon ziemlich baff, als ich das rausgeschickt hatte Ende letzten Jahres und dann von einigen Leuten dann die Information kriege, ey, bei uns ist das jetzt 9 von 10. Da war ich schon, wow, hätte ich nicht gedacht, dass dadurch, dass ich halt so den Weg gegangen bin, den ich eben beschrieben habe, dass wir dann direkt an den Punkt dann so kommen. Das fand ich schon beeindruckend und war überrascht auf jeden Fall.
Das ist wirklich so eine der Indie, wenn man so möchte, Erfolgsgeschichten jetzt der jüngeren Vergangenheit, die ganz viele Leute im Kopf haben, wenn sie selbst auch als Entwicklerin oder als Entwickler anfangen. So dieses wirklich ja jahrelang aus dem Schlafzimmer heraus in der Freizeit arbeiten, dann erscheint das Spiel und er ist nach deinen Maßstäben ein Erfolg. Und das ist ja schon, ich meine, besser kann es ja eigentlich kaum laufen für das erste Spiel.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wie geht's, also du hast schon gesagt, ich wollte fragen, wie geht's weiter, du hast schon gesagt, du wirst jetzt dir das mal angucken, auch wie das jetzt noch weiter so anläuft und weiterläuft und dann schauen, wie viel Spielraum habe ich jetzt für die Fortsetzung. Da frage ich mich doch direkt, wie verlockend ist jetzt schon wieder die Vorstellung zu sagen, okay Leute, fuck it, ich kündige und werde Vollzeitentwickler. Ist das ein Gedanke, den du hast?
Also ich glaube, das ist so eine Art von Traumszenario natürlich, dass man halt von der Tätigkeit dann halt dann leben kann. Aber jetzt gerade muss man noch so ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Ganzen. Ja. Also ich glaube, also jetzt gerade, wenn man jetzt kündigen wird, es wird wahrscheinlich schon gehen, wenn man sich entscheidet, auf dem Land zu leben, in einer Einzimmerwohnung und man isst nur noch Yum-Yum-Nudeln. Das funktioniert vielleicht.
Ja.
Ob das so erstrebenswert ist, weiß ich nicht.
Ja.
Für mich ist...
Nichts gegen den Lebensentwurf, ne? Falls da draußen gerade die Leute in ihren Hütten und den Yum-Yum-Nudeln zuhören.
Aber ansonsten, ja, wie gesagt, bei den Konsolenversionen weiß ich jetzt halt nicht, wie die ankommen, weil das habe ich tatsächlich schon gemerkt, während der Entwicklung, wenn man auf Social Media ab und zu so ein bisschen was gepostet hat, Trailer gepostet hat, jeder zweite Kommentar gefühlt war, wann kommt das auf PlayStation, wann kommt das auf Switch. Also es wirkt auf mich jetzt auch von vornherein nicht so wie das Steam-Spiel schlechthin.
Ja.
Und deswegen bin ich einfach gespannt, was dann da passieren wird, wenn das dann da rauskommt.
Schön. Ich kann dir sagen, ich habe es noch nicht ganz durchgespielt, aber ich habe jetzt schon eine ganze Weile damit verbracht und ich genieße es sehr. Es ist wirklich, wie sage ich das? Ich habe ja Resident Evil, das ist, glaube ich, meine Perspektive drauf. Ja, vor einigen Monaten, wie gesagt, nachgeholt bei OkCool, holt nach. Und hatte das dann beiseite gelegt und habe aber auch gemerkt, ich mochte das wirklich sehr. Dieses Ganze, du bist in diesem Herrenhaus, es ist alles so auch wieder so surreal angeschlagen. Da passieren Dinge, die auch nur teilweise Sinn ergeben. Und danach, so ähnlich wie du es ja auch beschrieben hast, wie die Genese deines Spiels ja auch war, begegnete mir nichts mehr dieser Art. Ich habe jetzt auch nicht gezielt danach gesucht, aber mir holperte nichts mehr vor die Augen. Und dann war das hier da. Und das war direkt so ein Moment, wo ich mir dachte, oh, holy shit. Das kratzt genau dieses, oh Gott, das Bild wird jetzt schon wieder schief. Das kratzt die Wunde auf, die Resident Evil gerissen hat, aber die sich sehr angenehm anfühlte, als ich den Schorf wegmachte. Oh je. Also, in anderen Worten, ich hab's genossen bisher. Ich hab's sehr genossen.
Freut mich.
Ja, wirklich. Freut mich. Der zweite Teil, eine letzte Frage dazu noch. Ist das einer, wo du denkst so, okay, der soll auch wieder so aussehen wie dieser erste Teil? Weil du hast ja, also der Look, der erinnert ja wirklich, ne, an die vielen Spiele, die man sonst vom RPG-Maker so kennt. Und das ist ein Look, wo viele Leute drauf gucken und sagen, wow, möchte ihn nicht, mag ihn nicht, hör auf. Aus welchem Grund auch immer, ich gehöre nicht dazu, aber es gibt ja einige. Ist das was du auf dem Schirm hast und ihr denkst so, okay, für Teil 2, inszenatorisch, machen wir was anderes?
Nee, also ich selber hänge auch total an dieser 2D-JRPG-Pixel-Art-Ästhetik. Also mir gefällt das super. Also jetzt in dem Fall, zum Beispiel jetzt für dieses Spiel, so eine Inspiration von den Figuren, das war halt Romancing Saga 3 auf dem Super Nintendo. Das war
Nie
so die
gehört.
Orientierung, die wir hatten. Und ich möchte das auf jeden Fall beibehalten. Ich kann mir vorstellen, dass man auf jeden Fall die Grafiken ein bisschen größer macht, dass man mehr Details reinkriegt, weil wenn ich mir jetzt die Concept Arts angucke, die wir für einige Monster gemacht hatten und dann die Sprites, dann denke ich mir, oh, man sieht eigentlich von den ganzen Details gar nichts. Also das wäre schön, wenn wir das dann irgendwie bisschen größer alles hinkriegen, da muss ich mal gucken. Das ist halt, wie gesagt, dann diese Budgetfrage, die dann so ein bisschen da ist. Also wie groß kann es sein? Auch ein bisschen mehr Frames. Jetzt gerade ist es hier wirklich teilweise viele Animationen nur 3 Frames. Das sieht man dann natürlich auch entsprechend und da so ein bisschen flüssiger zu werden. Das wären so Sachen, die auf jeden Fall schön wären. Aber ja, ansonsten diesen 2D-Teil möchte ich schon gern beibehalten, denke ich.
Du, da fällt mir noch eine letzte Frage ein. Und dann hast du es hinter dir, aber die Frage möchte ich noch gerne stellen. Und zwar, mir ist aufgefallen, positiv, möchte ich direkt vorwegstellen. Zu Spielbeginn gibt es nicht nur eine Warnung mit hier so aus dem Themenfeld leuchtende Lichter und so, Achtung, ne, wer das nicht kann, epileptischer Anfall und so, sondern es gibt auch eine inhaltliche Warnung, dass du andeutest, ne, es gibt bestimmte Themen, du nennst sie auch konkret, die in dem Spiel auftauchen werden. Wer das nicht kann oder möchte, der sollte jetzt lieber nicht weiterspielen. Und warum ich das so gut fand, war, es gibt viele Horrorspiele und vor allem auch Indie-Horrorspiele, die nutzen auch Inhaltswarnung, aber man merkt in der Art und Weise, wie dann diese Inhaltswarnung geschrieben sind und auch inszeniert sind, das ist fast eigentlich schon gedacht eher als Promo fürs eigene Spiel, so im Sinne von, guck mal, ey, das wird richtig brutal. Also unser Spiel dreht sich um Axtmord. Und das ist nicht als Inhaltswarnung gedacht, sondern mehr so als, guck mal hier, wirst du schon geil? Merkst du das, wie toll das ist? Und das hier zähle ich aber in die Kategorie von, okay, wir wollen wirklich kurz vorab die Info geben. Wer das jetzt nicht kann, ist hier falsch. Was mich noch interessieren würde, war das die Idee von dir zu sagen, ich mache so eine Inhaltswarnung da vorne ran oder hat der Publisher sich das gewünscht? Also warum ist diese Inhaltswarnung drin?
Die ist tatsächlich von mir, weil einige von den Themen, gerade wenn es dann halt eher so um sexuelle Themen geht oder teilweise dann auch indirekt mit Kindern oder sowas, da denke ich mir schon, das ist einfach nur fair, das vorher zu sagen, weil auch wenn das im Spiel jetzt teilweise gar nicht so explizit drin ist, sondern echt dann nur in den Dokumenten so drin steht, dass man einfach weiß, worauf man sich einlässt. Und ich hab mit mir dahingehend so ein bisschen gehadert, weil ich mir dachte, okay, es könnte durchaus auch als Spoiler wahrgenommen werden, dass man jetzt schon direkt weiß, in welche Richtung das Ganze geht. Aber ich wollte einfach vermeiden, dass jetzt jemand, wenn jetzt mir wirklich irgendwie da was Traumatisches erlebt hat, sagt, ich will damit gar nichts jetzt gerade zu tun haben, dass man da, weil man erwartet es auch nicht notwendigerweise in so einem 2D-Survival-Horror-Spiel. Das merke ich jetzt auch in den Rezensionen ganz viel, dass viele gar nicht damit rechnen, dass es jetzt storytechnisch in diese Richtung geht und dann auch ein bisschen tiefer vielleicht, als man das dann von dem Resident Evil dann kennt, dass man einfach da dann entsprechend vorbereitet ist und weiß, was dann da erwartet.
Ich war vor allem schockiert, als ich den ersten RPG-Maker-Körper vor mir zerrissen sah und mir dachte, holy shit, ich habe noch nie gesehen, wie so ein Pixelkörper in einem Spiel auseinandergerissen wird. Da war ich schockiert, aber auf die Horror-Fan-gute Art. Ich mag das Spiel. Aber wie gesagt, und ich mag auch die Inhaltswarnung, ich finde das sehr sympathisch und ich wollte nur wissen, was es damit auf sich hat. Toll. Du, das war's. Ich wünsche dir weiter alles Gute. Ich bin froh, dass es dieses Spiel gibt und vielleicht sitzt da draußen jetzt auch ein paar Leute in ihren Hütten und denken sich, okay, sobald ich die Yum-Yum-Nudeln gegessen habe, gehe ich auf Steam und schaue mir das mal an. Das könnte was für euch sein. Ich wünsche es euch auf jeden Fall. Und dir möchte ich nochmal Danke sagen, dass du die 3 Jahre durchgehalten hast und ich bin sehr, sehr gespannt, was da in Zukunft von dir so kommt. Toll, ich freue mich.
Super, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht
Ja.
und
Na, was ist das letzte Wort?
das letzte Wort ist, ich hoffe, dass die Leute da draußen das Spiel genauso mögen wie du.
Fantastisch, ich hätte es nicht schöner sagen können. Tschüss!
Tschüss!